Ja, herzlich willkommen, einen schönen Abend euch allen zusammen hier in Tainach. Wir wollen heute das Thema behandeln, die fortschreitende Zersetzung der christlichen Identität in den Völkern. So habe ich das jetzt mal genannt. Und wir wollen uns beschäftigen mit dieser Identität. Was ist diese Identität überhaupt? Gibt es die überhaupt, diese Identität? Und wie hat Gott darauf reagiert? Wir wollen sehen, welches Prinzip hinter dieser Zersetzung, die ich ja da benannt habe, steht und auch, was die Bibel dazu sagt. Wir wollen uns dann auch aktuelle Beispiele anschauen aus unserer jetzigen aktuellen Zeit, aber auch Vergleiche ziehen mit dem, was schon passiert ist in dieser Richtung. Und da hat uns auch die Bibel einiges zu sagen. Ja, und wir wollen aber auch dann ganz zum Schluss auch erkennen, was wir persönlich, jeder Einzelne, tun können, um da auch noch entgegenzuwirken. Wir wollen uns ja nicht demoralisieren lassen, ja, durch die bösen Zeiten, durch diese dunkle Zeit, die wir haben, sondern wir wollen, und das haben wir heute Morgen auch schon gehört, uns auch ermutigen lassen. Und heute Morgen sind wir ermutigt worden durch den Bruder Sven, der uns vorgetragen hat, wie man in schweren Zeiten auch Freude mit Freudigkeit dagegenhalten kann und dadurch auch gestärkt wird. Ja. Das zum Ablauf. Ob es dann doch wieder länger wird, das werden wir dann sehen. Wir wollen einfach mal beginnen mit der Frage, die christliche Identität der Völker. Ich habe ja vor einem Jahr, glaube ich, habe ich schon mal über Identität einen Vortrag gehalten. Da ging es um die persönliche Identität des Christen, inwieweit diese uns wichtig ist, was diese Identität zu bedeuten hat und inwiefern diese Identität auch angegriffen wird. Jetzt ist die Frage, gibt es eine christliche Identität in den Völkern? Gibt es sowas überhaupt? Und wenn ja, wie ist sie dann zu definieren? Das ist eine schwierige Frage. Ich bin da drauf gekommen, weil es, wenn man jetzt mal die christliche Religion nimmt oder das Christentum als solches nimmt, die einzige Bezeichnung ist, die jetzt auch für Völker, wie man sagen, in der Allgemeinheit bekannt ist. Nämlich in Form des christlichen Abendlandes. Habt ihr bestimmt schon mal gehört, dieses christliche Abendland. Und mit diesem Begriff christliches Abendland denke ich auch, dass sich da die Völker von Europa insbesondere auch irgendwo identifizieren. Natürlich nicht jede einzelne Person. Ja. Aber es gibt natürlich entgegen dem Abendland gibt es auch ein Morgenland. Aber was ist das Morgenland für eines? Das hat keinen Zusatz. Ja. Also das heißt, das christliche Abendland, das ist der sogenannte Okzident, ne, also der Westen, und das Morgenland dagegen, das ist der sogenannte Orient, kennt ihr ja, der Osten. Das heißt Abendland, und auch da haben wir ja gestern schon gehört, wenn ich jetzt mal das auf die europäischen Völker und auch regional auf Europa beziehe, dass das dann dort auch eine Bedeutung hat, nämlich der Name Europa, wie unser Bruder Karl Hermann gestern gesagt hatte, bedeutet ja, wie ist das noch? Dunkel. Dunkel, genau, dunkel. Und das Abendland ist ja da, wo die Sonne untergeht. Ja, im Osten geht die Sonne auf, im Westen geht sie unter. Und deswegen kommen auch diese Begriffe hier zustande, Morgenland und Abendland. Und Europa, es ist dann dunkel. Und es ist tatsächlich eine dunkle Zeit, auf die wir nicht nur zugehen, sondern in der wir uns auch schon direkt befinden. Aber, und da kommen wir am Ende, werden wir da nochmal drauf kommen, je dunkler es wird, umso näher kommt die Wiederkunft des Herrn, der dann wieder alles in sein wunderbares Licht taucht. Ja. Die Mitternacht sozusagen, der dunkelste Punkt, ja, auf den steuern wir zu, wenn wir im Abendland sind. Ja. Wenn es Abend wird, dann wird es auch irgendwann Mitternacht. Und wir wissen, ja, dass gegen Mitternacht der Herr kommen wird. Vielleicht schon heute, wissen wir nicht. Ja, ja, also das Abendland, das ist also ein bezeichnet sich im Grunde selbst so als christliches Abendland. Das ist auch bei vielen Menschen, will ich mal sagen, identifizieren sich damit. Und da geht es ja um Identität. Mit was identifiziere ich mich? Warum heißt denn das so? Ja, und warum bezeichnen oder würden auch andere Menschen, die aus dem Orient zum Beispiel kommen, sagen, ah, ihr seid ja Christen, wenn ihr aus Europa kommt. Ja? Muss ja nicht jeder Europäer ein Christ sein, wissen wir. Ja? Und doch wird es da praktisch impliziert und doch wird auch die europäischen Menschen, sie haben praktisch diese Identität, zumindest mal äußerlich, ja, auch angenommen. Was bedeutet es jetzt? Es ist keine klassische Identität, sondern es ist eher, sagen wir mal, eine Wertebasis, die sich aus der christlichen Religion ergeben hat. Und diese Wertebasis ist nach wie vor die Basis, in der die westlichen Völker, in denen die westlichen ehemals Heidenvölker leben. Sie haben das angenommen, was Gott schon dem Volk Israel am Berg Sinai mitgegeben hat, nämlich die 10 Gebote. Die 10 Gebote stehen für diese Wertebasis. Ganz klar, das hat jeder im Grunde verinnerlicht. Und es wird auch keiner jetzt hier etwas dagegen sagen können, wenn ihr euch mal mit Menschen unterhaltet. Wenn sich alle an die 10 Gebote halten würden, ob das jetzt Christen sind oder ob das jetzt Moslems sind oder egal welche Menschen das sind, auch Ungläubige, dann hätten wir Friede. Dafür hat Gott diese Gebote gegeben. Und diese Wertebasis ist in den Menschen und in uns auch verankert. Wir wissen, dass es ein Gebot gibt. Du sollst nicht stehlen, du sollst nicht töten, du sollst Vater und Mutter ehren und so weiter. Du sollst nicht begehren deines nächsten Haus. Die Ehrlichkeit, ja, wo da dahinter steckt. Das sind Merkmale, die man auf das christliche Abendland projizieren kann und damit auch auf jeden Einzelnen. Und nicht umsonst ist der Westen, also sprich dieses christliche Abendland, ja, auch heute noch das, wie immer sagen, produktivste Teil dieser Erde. Dort sind die meisten Erfindungen gemacht worden. Hier waren Menschen fleißig, ehrlich und haben durch diese Umsetzung dieser Werte auch im Grunde der ganzen Welt gezeigt, ja, dass das eigentlich der Weg ist, so wie Gott es vorgesehen hat, dass es der richtige Weg ist. Ja. Wir sehen, wenn wir in andere Erdteile sehen, dort kein Beispiel, ja, wo da mithalten kann. Ja. Wenn man nach Afrika guckt, wenn man nach Asien guckt, egal, oder selbst nach Südamerika, das sind Dinge, wo, ich will die Menschen es dort nicht schlecht machen, aber diese christliche Identität, die das Volk als solches hatte, hat dazu beigetragen, hier im Westen auch diese Produktivität hervorzubringen, ja, im positiven Sinne. Nun ist es so, dass wir, und wenn wir in die Bibel schauen, dann wissen wir es, Kräfte gibt, die eine sogenannte, will ich mal sagen, Weltherrschaft anstreben, eine Weltherrschaft ohne Gott. Kräfte, die schon immer auf dieser Erde da waren. Wir kennen es vom Sündenfall, wir werden auch nach ein paar Beispiele auch mal uns anschauen. Kräfte, die Gott gerne eliminiert haben möchte. Und ihnen ist es auch gelungen, in vielen Ländern, wir haben heute Mittag was über den Kommunismus gehört, dort ist, oder in China, was ja auch kommunistisch ist, Russland, viele andere Teile Asiens, dort gibt es keinen Gott. Offiziell wurde er verboten, er wurde diese Identität, ja, die dortigen Länder haben, die zielt darauf ab, dass wir, auch in der Evolutionstheorie zielt ja dahin, dass wir keinen Gott, dass es dort keinen Gott gibt und dementsprechend auch keine entsprechende Identität. Und Gott muss weg. Und nun ist es so, dass dieser Kampf, der tobt jetzt hier schon seit Tausenden von Jahren. Und ich sage mal, so wie wir es heute spüren, die vielen Veränderungen und das viele Negative, was auf uns einprasselt, das ist ein Kampf nicht nur gegen die Menschen als solche, sondern es ist insbesondere ein Kampf gegen Gott. Gegen Gott. und seinen Sohn, Jesus Christus. Und damit ein Kampf gegen das Christentum. Ich habe da auch schon mal einen Vortrag darüber so betitelt. Aber das ist das, was wir uns einfach wieder ins Gedächtnis rufen müssen. Hier geht es nicht nur darum, dass irgendjemand irgendwas macht und andere unterdrücken will, weil er jetzt einfach Macht haben will, weil er Geld verdienen will. Das sind alles Dinge, die spielen da auch mit. Aber im Hintergrund gibt es einen essentiellen Grund, und das ist der Kampf gegen das Christentum. Dort, wo die christliche Identität noch da ist, in den Menschen drin, selbst wenn sie keine Christen sind, dort wird dieses Vorhaben der Völker, dieses destruktive Vorhaben, dieser Kampf gegen Gott keinen Erfolg haben. Und das müssen wir uns bewusst machen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir auch selbst diese Identität erkennen und nach ihr leben, denn dann können wir auch entsprechend dagegenhalten. Aber der Kampf, er tobt jetzt in den letzten Jahren, ist ja nochmal um ein paar, wie man sagen, halt Gänge hochgeschaltet worden, und da passieren jetzt Dinge, wir wissen es und wir werden es auch ansprechen jetzt gleich, wo es dann also wirklich jetzt ernst wird, ja. Der Feind, er hält sich nicht mehr lange zurück. Er hat lange Jahre, Jahrhunderte der Vorbereitung hinter sich. Und er ist jetzt an einen Punkt gekommen, wo er im Grunde den Sack zumachen will. Ob es Gott zulässt und ob es wir als Menschen zulassen, das sei dahingestellt. Das müssen wir noch sehen. Diese 10 Gebote, ja, das sogenannte Moralgesetz auch, ja, nach dem wir leben, das wird also bekämpft. Es muss aus den Menschen rauskommen, sie müssen ihre Identität aufgeben und verlieren, und erst dann kann der Antichrist, das antichristliche Ideologie greifen und kann die Macht an sich reißen, und zwar total. Das ist im Grunde, das sind die zwei Pole, zwischen denen wir uns bewegen. Und das gab es in der Geschichte, und auch in der Geschichte, die uns in der Bibel erzählt wird, gab es da schon einige Beispiele. Wir wollen uns jetzt nun am Anfang einfach mal 2, 3 Beispiele anschauen, wo so etwas schon mal passiert ist und wo wir das auch nachvollziehen können und wo wir einfach mal drauf schauen wollen, wie hat jetzt Gott darauf reagiert, dass wo so etwas schon mal passiert ist. Denn der Kampf, der tobt ja schon seit Anbeginn der Welt, ja? Seit dem Sündenfall. Da tobt dieser Kampf, den gibt es erst nicht erst jetzt. Und der erste Fall, der wo jetzt so etwas passiert ist, wo also praktisch eine Identität sich durchgesetzt hat in den Völkern, das war zu Zeiten Noahs. Es war zu Zeiten Noahs, und es ist interessant, wir wissen es, ne, dass auch in den Endzeitreden davon die Rede ist, dass es irgendwann wieder so kommen wird wie in den Zeiten Noahs. Ja? So, wie war das denn in den Zeiten Noahs? Was ist da passiert? Wir wissen, es wurde... Der Herr ließ ein Gericht kommen, nämlich die Sintflut, und hat die gesamte Erde, alle Menschen, die darauf waren, getötet, umkommen lassen, bis auf 8 Stück. Was war die Begründung des Herrn? Das lesen wir in 1. Mose, Kapitel 6, Abvers 4, lese ich mal, 4, 5 und 6, da heißt es: Zu der Zeit damals waren die Riesen auf Erden, auch nachher, als die Söhne Gottes zu den Töchtern der Menschen eingingen und sie ihnen Kinder gebaren. Das sind die Helden von alters her, berühmte Männer. Als aber der Herr sah, dass die Bosheit der Menschen auf Erden groß war und alles Denken und Trachten ihres Herzens den ganzen Tag nur böse war, da reute es den Herrn, dass er die Menschen gemacht hatte auf Erden, und es bekümmerte ihn in seinem Herzen. Und er sagte: Ich will die Menschen, die ich gemacht habe, von der Erde vertilgen, vom Menschen an bis zum Vieh, den Kriechtieren und den Vögeln unter den Himmel, denn es reut mich, dass ich sie gemacht habe. Also damals war eine Situation eingetreten, die Erde hat nach der Schöpfung, wir können es nachrechnen in 1. Mose 5, wo die Zeittafel aufgegliedert ist, ja, mit den Patriarchen. 1656 Jahre sind da vergangen gewesen, als Gott die Sintflut kommen ließ. 1656 Jahre. 8 Menschen haben nur überlegt. Wenn wir daran denken, wie viele Menschen und wie lange die Menschen damals gelebt haben, können wir uns vorstellen, es müssen Millionen, Abermillionen Menschen gewesen sein, die da auf dieser Erde gelebt haben. Und keiner hat überlebt, bis auf diese acht, die gerecht vor Gott waren. Also keiner war gerecht. Und Gott hat sie vernichtet. Das war die Reaktion Gottes. Diese Menschen haben eine gottlose Identität angenommen, bis auf eben diese acht. Sie haben sich gegen Gott gewandt, sie haben sich verführen lassen, sie haben Anarchie. Es muss also fürchterliche Zustände gewesen sein, dass Gott ein solches Gericht gebracht hat. Und er hat es gebracht. Die Bibel berichtet uns nicht im Detail darüber, ist auch gut so, ja, was da alles passiert ist, aber wir können es erahnen, ja, und es war auch, es sind auch Hinweise da, dass es also Gewalttat gab und dass es eben auch im Bereich der Sexualität, der Unzucht zu Ausschweifungen kam und davon die ganze Welt betroffen war. Und das ist ein Punkt, der Gott dann so reagieren lässt. Das zweite Mal, als Gott eingegriffen hat, das war nicht so viel später, nur 350 bis 400 Jahre später, nämlich wo? Es war beim Turmbau zu Babel. Das heißt, dort sehen wir in 1. Mose 11, dass sich die Menschen versammelt hatten und sie hatten sich identifiziert, sie hatten eine Identität auch damals angenommen als ein Volk, das sich einem Gewaltherrscher unterstellt hat. Wie auch immer, ja, die meisten haben es freiwillig getan, wahrscheinlich waren auch welche dabei, die es vielleicht gezwungen gemacht haben, aber alle waren schon unter diesem Herrscher, unter diesem Nimrod, der damals den Turm zu Babel gebaut hat. Der Turm als Symbol, ja, des Hochmutes der Menschen, einfach bis in den Himmel hinaufzubauen, das sagt uns praktisch oder gibt uns das Bild, dass die Menschen dort sein wollten wie Gott. Das ist die Lüge der Schlange von Anfang an gewesen, der Teufel, der die Menschen verführt hat und der ihnen auch diesen Hochmut praktisch auch, sie zu diesem Hochmut verführt hat. Und sie wurden dann gottlos. Im wahrsten Sinne des Wortes. Und auch hier hat Gott eingegriffen. Er hat eingegriffen, indem er dann die Sprache verwirrt hat, sodass sie also praktisch ihr Tun nicht mehr weiter fortführen konnte. Babel heißt ja Verwirrung, Sprachverwirrung. Und auch das ist eine Parallele, auch schon der heutigen Zeit schon wieder. Ne? Also nicht nur Noah, sondern auch Babel. Und Babylon, ja, haben wir ja auch gehört, die Hure Babylon. Das ist heute das, was die Welt bedroht und bedrängt und ihren Ursprung, den sehen wir ja da in 1. Mose 11. Dort war es also praktisch den bösen Mächten schon gelungen, die Menschen unter ein Dach zu bringen sozusagen, ja, unter eine Herrschaft zu bringen. Und deswegen hat Gott auch eingegriffen und hat es zerschlagen. Und ab seit diesem Zeitpunkt läuft jetzt die Gegenbewegung sozusagen. Es läuft eine Bewegung, dass der Feind, die antichristliche Ideologie, genau diesen Zustand eben wiederherstellen will. Letztlich hat Gott daraus eine Gnadenzeit gemacht. Ja? Er hat es zerstreut, dass die Menschen über die gesamte Erde zerstreut wurden. Und wir sehen dann diese Religion, diese Hurenreligion, dieses Babel, wie es sich in verschiedensten Ausführungen auf den verschiedensten Erdteilen entwickelt hat. Weil Gott hat die Menschen zerstreut. Und nun leben wir im Zeitalter der Globalisierung. Das heißt, nun ist dann jetzt diese bösen Mächte sind also momentan dabei oder die ganze Zeit dabei, das alles wieder zusammenzuführen. Wir dürfen das erleben als in einer Zeit, ja, wo es schon relativ zum Ende gekommen ist. Ja. Denn wir haben schon eine quasi Weltregierung über die UNO wieder. Das sind alles Dinge, die jetzt vor ein paar hundert Jahren noch gar nicht denkbar waren. Ja? Und jetzt ist es in den letzten Jahren oder Jahrzehnten, hat also praktisch diese Geschwindigkeit immer mehr zugenommen, die Intensität, ja? Diese Bestrebungen zum Ende zu bringen, die werden immer, immer stärker. Und wir merken das jetzt. Gott hat aber eingegriffen und er hat auch damals als Hauptgrund, der damals war, war es auch die Götzenanbetung in Babel. Also da wurde der Nimrod angebetet als ein Gott. Und es war auch die Unzucht wieder. Nämlich damals schon gab es diese Tempelhurerei sozusagen. Wir haben diese Tempel, diese Götzentempel. Dort wurden Menschenopfer gebracht. Dort wurde Tempelhurerei betrieben. Und dort war der Platz, wo Geld und Gold gedruckt wurde, wo Geld und Gold verwaltet wurde, das war im Tempel. Das waren die Priester, die Heidenpriester, die das unter ihrer Kontrolle hatten. Wenn man die Geschichte des Geldes zurückverfolgt, der kann das dann auch nachlesen. Ja? Und das bis zu Jesus, ne, der ja den Tempel gereinigt hat von den Händlern und so weiter. Da war es auch und heute ist es auch nicht anders. Wir sehen also, dass es also praktisch immer die gleichen Motive wieder waren und dass Gott also hier auch eingreift. Das dritte Beispiel, was ich euch sagen möchte, das betrifft jetzt das Volk Israel. Denn Gott hat, nachdem diese Streuung war, 1. Mose 11, ne, ab 1. Mose 12, finden wir dort Abraham. Gott hat diesen Abraham herausgezogen aus dieser Völkerwelt. Er war selbst ein Götzenanbieter und hat ein Volk, jetzt hat er nicht alle vernichtet, sondern er hat jetzt ein Volk gegründet sozusagen durch Abraham, Isaak und Jakob und die 12 Söhne von Jakob, das Volk Israel, das nämlich für die Welt eine Identität darstellen soll als ein Volk, wo Gott derjenige war, der dort angebetet wird, ein gottesfürchtiges Volk, das als Beispiel dienen sollte. Das war der Grund, warum Israel sozusagen als Volk auch gegründet wurde. Es war, wurde erwählt von Gott zum Dienst, ja, zu seinem Dienst, um ihn zu verherrlichen, nämlich an dem Beispiel der Errettung. Als er dieses Volk errettet hat, durch Wunder über Wunder, ja, beim Exodus und bei den Plagen in Ägypten und so weiter. Das war für Gott praktisch das leuchtende Beispiel. Israel sollte sein Volk sein, damit es als Beispiel dient für die Heiden. Es sollte ein Zeugnis sein zur seiner Verherrlichung vor den Heidengöttern und vor den Heidenvölkern. Und es sollte letztendlich auch hervorbringen den Messias. Das war das Ziel, die Aufgabe, der Dienst, den Gott Israel mitgegeben hat, vor aller Welt. Und es hat also diese Identität von Gott bekommen. Ne? Ihr seid Gottes Volk. Das war die Identität. Und sie sollten es leben. Jetzt wollen wir mal reinschauen in die Bibel. 1. Samuel, Kapitel 8. Wir wissen, dass das Volk von Anfang an, trotz aller dieser Wunder, die Gott vollbracht hat, hat das Volk in der Mehrzahl, ist es wieder abgefallen. Ist abgefallen von Gott. Sie haben diesen Dienst nicht erfüllt. Nicht umsonst sind sie dann die 40 Jahre in der Wüste gewesen. Ja? Sie haben da versagt. Aber Gott hat natürlich an seinem Volk festgehalten, um das durchzubringen, was er als Ziel vorausgesetzt hat. Und dass sie weiterhin diese Identität haben. Aber es gibt eine Begebenheit, die lesen wir in 1. Samuel 8, als Israel einen König begehrt hat. Das heißt, sie sind von ihrer Identität, die sie von Gott bekommen haben, abgewichen. Wir dürfen gerade mal lesen, 1. Samuel 8, die Verse 4 und 5. Da heißt es, da versammelten sich alle Ältesten von Israel, kamen nach Rama zu Samuel und sagten zu ihm: Siehe, du bist alt geworden und deine Söhne gehen nicht in deinen Wegen. So setze nun einen König über uns, der uns richtet, wie ihn alle Nationen haben. Also das Volk Israel, das als Identität, jetzt, wenn man es mal mit heute vergleicht, das war die christliche, die gottesfürchtige Identität, hat gesagt zu Samuel, dem Richter damals, der über das Volk gesetzt war: Wir wollen jetzt auch einen König haben, aber nicht dich. Und nicht jemand, den du sagst, sondern wir möchten einen haben wie die Nationen. Wir wollen im Grunde den gottesfürchtigen Weg verlassen und wollen gottlos werden. Ja, in Klammer, haben sie so natürlich nicht gesagt, aber das war genau die Folge, die dann eingetreten ist. Samuel war darüber erbost, er ging zum Herrn und der Herr sagte, ja, in Vers 7, gehe hin, gehorche der Stimme des Volkes in allem, was sie zu dir gesagt haben, denn nicht dich haben sie verworfen, sondern mich. Und was hat Gott jetzt nun gemacht? Dieses Mal, er hat kein Gericht in dem Sinne gemacht, weil die Identität, ja, seines Volkes komplett jetzt sich gewandelt hat. Er hat sie aber, ich sage es mal, machen lassen. Er hat sie machen lassen. Aber er hat sie nicht machen lassen, ohne ihnen vorher zu sagen, was das für eine Bewandtnis hat, was das für Folgen hat. Denn Samuel sollte das Volk darüber aufklären, was passiert, wenn sie da abweichen, wenn sie einen Fremden, einen König, einen Gottlosen mehr oder weniger haben wollen, wie die Nation. Was hat er gesagt? Samuel sagte alle Worte des Herrn dem Volk, das von ihnen ihm einen König forderte. Und jetzt zählt er auf, was dann passiert. Er sagte, das wird das Recht des Königs sein, der über euch herrschen wird. Eure Söhne wird er für seinen Wagen und seine Pferde nehmen und dass sie vor seinem Wagen herlaufen. Und um sie zu Hauptleuten über 1000 und über 50 zu setzen und zu Ackerleuten, die ihm seinen Acker pflügen, zu Schnitzern in seiner Ernte und dass sie seine Kriegswaffen machen und was zu seinen Wagen gehört. Eure Töchter aber wird er als Salbenmischerinnen, Köchinnen und Bäckerinnen nehmen. Eure besten Äcker, Weinberge, Ölgärten wird er nehmen und seinen Knechten geben. Dazu wird er noch von eurer Saaten, euren Weinbergen den Zehnten nehmen und seinen Kämmerern und Knechten geben. Und eure Knechte und Mägde, eure schönsten Jünglinge, eure Esel wird er nehmen und seine Geschäfte mit ihnen ausrichten. Von euren Herden wird er nehmen und so weiter. Er wird euch unterdrücken. Er wird euch alles nehmen. Er wird der König sein, dem ihr zu dienen habt. Und er wird euch ausnutzen. Er wird euch unterdrücken. Und ihr müsst diesem dienen. Was sagt das Volk? Von euren Herden wird er den Zehnten nehmen. Und Vers 18, wenn ihr dann an dem Tag über euren König, den ihr euch erwählt habt, schreien werdet, so wird euch der Herr an diesem Tag nicht erhören. Das sagt der Herr erstmal. Ich werde dann nicht mehr da sein. Ihr habt euren König erwählt. Und jetzt müsst ihr auch ausbaden, was ihr da erwählt habt. Und ihr werdet von mir keine Hilfe bekommen. Und dann sagt daraufhin, aber das Volk weigerte sich, auf die Stimme Samuels zu hören. Und sie sagten, nein, sondern ein König soll über uns sein, damit wir wie alle Nationen sind, sodass uns unser König richtet und vor uns her auszieht und unsere Kriege führt. Also sie wollten Kriege führen. Kriege führen zur damaligen Zeit hat nichts anderes bedeutet, wie sie wollten Landgewinne machen, sie wollten größer werden, sie wollten herrschen, ja, sie wollten einfach sein wie die Nationen, wie sie gesehen haben. Das ist passiert, und weil sie dann eine Identität angenommen haben, die Identität der Heiden sozusagen. Sie haben die göttliche Identität verlassen. Und auch das ist ein Beispiel, wenn wir sehen, was heute passiert. Was heute passiert ist, bei Corona haben wir das wunderbar gesehen, wie viele Christen haben nicht als erstes auf Gott gehört, sondern auf eine Regierung, die ihnen Vorschriften gemacht hat, die sie dann auch noch befolgt haben. Und sie haben gar nicht daran gedacht, erstmal Gott zu fragen. Das war für mich damals ein vollkommener Schock, ne, muss ich ehrlich sagen, ne, wo ich das so mitgekriegt habe, welche Dimensionen das angenommen hat. Ja, nicht nur bei uns, sondern überall auf der Welt und insbesondere im sogenannten christlichen Abendland. Und dann habe ich erstmal gemerkt, das christliche Abendland, es ist zwar noch da, aber es ist dermaßen angeschlagen, ja, dass es also an vielen Ecken und Enden gar nicht mehr sichtbar war für mich dann auch. Und dann habe ich erst gemerkt, wie weit wir schon fortgeschritten waren durch die Degeneration in unseren Empfindungen, wie wir uns selber als Christen da gesehen haben. Natürlich jetzt nicht alle, ja, und viele haben auch anders reagiert, aber es war einfach die Mehrheit ist dem König gefolgt, der Regierung gefolgt, das, was sie gesagt haben. Ähnlich wie jetzt eben da hier im 1. Samuel. Sie haben sind denen nachgegangen, so wie es alle machen, so machen wir es auch. Ja, das war ja die Marschroute und ist auch heute noch die Marschroute der Globalisierung. Ja, wir werden uns am Ende noch ein weiteres Beispiel ansehen, was auch in diese Richtung geht. Da kann man jetzt natürlich nicht alle Details jetzt besprechen. Aber einfach, dass man mal sieht, was passiert oder wo ist die Gefahr, wenn jetzt ein Volk seine Identität aufgibt. Wenn sie nicht in der Lage sind, kerzengerade zu stehen und zu sagen, nein, das machen wir nicht mit, sondern sie sagen, jawohl, da machen wir mit, wir wollen auch so sein wie die anderen, da haben wir nämlich unsere Ruhe und alles läuft wunderbar. Und davor warnt uns die Bibel. Denn es geht hier nicht um einen Kampf, den wir zu kämpfen haben, mit keinem fleischlichen Kampf, sondern wir wissen es, es ist ein geistlicher Kampf, den wir zu kämpfen haben. Und da gibt uns das Wort ganz klar vor, was, auf was wir hier aufpassen sollen. Und darum will ich auch mal erinnern, jetzt wieder in diesem Vortrag. Wir schauen uns an, was die Bibel dazu sagt, über dieses Prinzip, das uns bedroht, das unsere Identität bedroht, jede Einzelne persönlich, aber auch als Volk oder als, wie man sagen, Völker, ja, die ehemals eben gottesfürchtige Völker waren und diesen Samen oder diese Basis immer noch als Grund irgendwo in sich tragen. Das haben wir immer noch. Ja. Und das lässt hoffen. Nur wir dürfen es nicht verschüttet gehen lassen, sondern wir müssen es wieder ausgraben und müssen, damit hier Frucht wachsen kann, gießen, ja, und müssen es pflegen, damit es wieder erwacht, ja, damit wir selbst auch die Widerstandskraft eben entwickeln, die wir brauchen, um dem zu begegnen, was ja um uns herum da passiert. Und jetzt schauen wir mal in den ersten Johannesbrief hinein. Es ist eine bekannte Stelle, aber es ist immer gut, wenn man sich da auch da mal wieder erinnert. 1. Johannesbrief, 2. Kapitel, die Verse 15 bis 17. Da erinnert uns Johannes eben daran, was uns bedroht. Uns bedroht nämlich, oder unsere Identität ist bedroht, unsere persönliche und die unseres gesamten Volkes, unserer Gemeinde, unserer Familie, wie man es auch nehmen will. Ja, den Kreis kann man ja klein anfangen und dann kann man immer größer ziehen. Und das ist damit gemeint, und sie ist bedroht von der Welt. Hier heißt es, liebt weder die Welt noch die Dinge in der Welt. Und hier ist damit gemeint, das System der Welt. So wie es Israel damals gesagt hat, wir wollen auch sein wie die Nationen. Wir möchten auch so leben wie die. Anstatt dass sie sich auf die Gebote Gottes konzentriert haben, sind sie der Begierde erlegen, die erweckt worden ist in ihnen. Und so werden auch viele von uns und viele Christen erliegen den Begierden, die von dieser Welt erweckt werden. Das ist der Weg, um eine christliche Identität zu zerstören, auf Dauer. Darum geht es. Denn der Feind will ja ein Reich errichten sozusagen und deswegen greift er Gottes Reich an. Das ist nichts anderes wie die Identität, die wir in uns tragen. Und jetzt lese ich mal die drei Verse. Liebt weder die Welt noch die Dinge in der Welt. Wenn jemand die Welt liebt, ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, die Lust des Fleisches, die Lust der Augen und der Hochmut des Lebens ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht mit ihrer Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Diese Warnung, der liegt ein Prinzip zugrunde, das ja schon damals in der Welt war, nämlich das Prinzip des geistigen Kampfes, das Prinzip des Fürsten dieser Welt, der in den Himmeln sozusagen regiert und in dieser Welt versucht, die Identität der Christen oder des Christentums zu zerstören. Das ist ein geistliches Prinzip. Es will uns wegführen von den Geboten, will uns wegführen von den Werten, hin zu einer gottlosen Identität von Menschen, die nicht mehr Gott folgen, sondern dem Antichristen. Der antichristlichen Ideologie. Jetzt nicht einen Mensch vorstellen, ja, der kommt und wir rennen dem hinterher, sondern hier geht es um geistliche Wahrheiten. Es geht um eine Ideologie, der gefolgt wird. Ja. Jetzt hier, nicht um eine Person. Eine Ideologie, die uns gefährdet und die um uns herum ist und die wir wahrnehmen. Alle nehmen das wahr. Wir haben auch heute Mittag den Vortrag gehört mit der letzten Generation. Das sind alles diese Punkte, ja, ich komme nachher nochmal auf die einzelnen zu sprechen, die uns bedrohen, ja, die wir absolut jetzt wahrnehmen und der wir begegnen müssen. Und das ist genau dieses Prinzip, was uns hier begegnet. Und das muss man verinnerlichen. Das dürfen wir nicht gerade abtun und sagen, ja, wir sind ja beim Herrn Jesus, wir sind wiedergeborene Gotteskinder, uns kann der böse Teufel nichts machen. Das ist im Einzelfall natürlich auch richtig. Aber hier läuft ja praktisch ein weltumspannender Kampf, dem viele Menschen erliegen, die dann verloren gehen und auch viele Christen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns mit diesen Dingen intensiv beschäftigen, damit wir auch, und das haben wir auch heute Morgen gehört in dem Vortrag, damit wir in der Lage sind, ja, Menschen darauf hinzuweisen und zu helfen, wo wir sehen, die sind vielleicht gerade auf dem vollkommen falschen Weg und sind dieser Verführung dieser Welt erlegen. Es gibt ja in so vielen Bereichen, wo wir verführt werden können. Wir gucken uns gleich auch die Beispiele nochmal an. Aber erstmal müssen wir das als Prinzip erkennen. Die christliche Identität des christlichen Abendlandes, was es wahrscheinlich schon im Grunde nur noch auf dem Papier gibt, ja, sie ist enorm gefährdet. Warum? Weil in den vergangenen Jahrhunderten eben schon Millionen von Christen dieser Falle erlegen sind. Oder von Millionen von Menschen. Deswegen sind wir ja die kleine Herde. Da ist keine Erweckung mehr zu erwarten. Ja? Wir haben ja heute gehört, es gab die letzte Erweckung dann nochmal im 19. Jahrhundert. Oder im 18. Jahrhundert vielmehr, aber danach kam dann nicht mehr viel. Ne? Und das hat was mit dem hier zu tun. Ja, der Fürst dieser Welt, er will, dass die Menschen dieses System lieben. Und deswegen greift er sie an über die Begierden. Die Begierden in dieser Welt. Das ist das, wenn er hier sagt, liebt weder die Welt noch die Dinge in der Welt. Wir wollen mal schauen in 1. Johannes 4, dort führt er das nochmal genauer aus, um was es hier geht. Es ist bei mir jetzt hier überschrieben mit Wahrheit und Irrtum und darum geht es auch. Da heißt es, Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister. Also es ist eine geistliche Sache. Prüft die Geister, die hinter irgendwelchen Aktionen, wie jetzt zum Beispiel, gerade war heute Mittag diese letzte Generation, das ist so etwas. Ja? Da steckt ein Geist dahinter. Es sind nicht nur ein paar Leute, die irgendwas Verrücktes machen, sondern das sind ganz geplante Dinge, die ganz gezielt ja, das Christentum auch angreifen. Auch andere Menschen, klar, aber insbesondere steckt es dahinter. Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie von Gott sind. Es sind viele falsche Propheten in die Welt hinausgegangen. Daran sollt ihr den Geist Gottes erkennen. Jeder Geist, der bekennt, dass Jesus Christus Mensch geworden ist, der ist von Gott. Und jeder Geist, der nicht bekennt, dass Jesus Christus Mensch geworden ist, der ist nicht von Gott. Und das ist der Geist des Antichristen, von dem ihr gehört habt, dass er kommen wird. Und er ist jetzt schon in der Welt. Jetzt schon war das Jahr 95 ungefähr, oder Jahr 90 vielleicht, im ersten Jahrhundert, als Johannes diesen Brief geschrieben hat. Also im Übergang vom ersten zum zweiten Jahrhundert irgendwo. Da war der Geist des Antichristen schon da. Viele Menschen erwarten heute einen Antichristen. Ja, und denken, ja gut, solange wenn der Antichrist nicht da ist, solange passiert ja nichts. Der Geist des Antichristen, der ist schon seit 2000 Jahren da. Und der war auch vorher schon da. Da war es kein Antichrist, da war es eben eine andere Bezeichnung. Der Geist ist schon immer da gewesen. Und er hat auch Israel verführt. Und er hat auch viele andere Nationen verführt und Millionen von Menschen in die Verdammnis gebracht. Weil sie es nicht erkannt haben, diese Gefahr, und sie vielleicht unterschätzt haben. Und dann heißt es weiter, Kinder, ihr seid von Gott und habt jene überwunden. Denn der in euch ist, ist größer als der, der in der Welt ist. Das ist noch einmal ein Hinweis auf die Identität. Denn die christliche Identität jedes Einzelnen von uns, die macht sich dadurch oder wird dadurch manifestiert, dass die Christus in uns ist. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Das ist das große Geheimnis, das wir in uns tragen. Und diese Identität haben wir, aber in der großen Menge ist diese Identität schon verlustig gegangen. Und wir müssen aufpassen, dass es auch so bleibt, ja, dass Christus in uns bleibt. Ja, und wie geht es? Der Jesus sagt es selber, wenn ihr in mir bleibt, dann werdet ihr die Wahrheit erkennen. Und die Wahrheit wird euch frei machen. Das ist der Johannes Evangelium 8. Und darum geht es. Es geht um die Wahrheit und es geht darum, dass wir frei werden und es geht darum vor allem, dass wir in Jesus bleiben. An seinem Wort. Dass wir den Herrn erkennen. Dass, was er getan hat. Dass er unsere Sühnung bewirkt hat durch sein Opfer auf Golgatha. Das ist das Wichtige. Dass wir das verinnerlichen. Und jetzt sagt er hier weiter. Sie sind von der Welt, darum reden sie von der Welt und die Welt hört auf sie. Auf diese Geister, auf die Falschen. Die Welt hört auf sie. Aber wir sollten nicht auf sie hören. Aber wir sind gefährdet. Vielleicht hören wir auch drauf. Vielleicht merken wir es nicht. Das ist das, wo wir wachsam sein müssen. Wir sind von Gott. Wer Gott erkennt, der hört auf uns. Wer nicht von Gott ist, der hört nicht auf uns. Daran erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums. Und jetzt sagt er, ab Vers 7, wie man jetzt diesem begegnen kann, wo der eigentliche Kern ist, ja, diese Aussage von 1. Johannes 2 und jetzt in 1. Johannes 4. Da heißt es, Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist von Gott und wer liebt, der ist von Gott geboren und kennt Gott. Wer nicht liebt, der kennt Gott nicht, denn Gott ist Liebe. Und was haben wir vorhin gelesen? Liebt weder die Welt noch die Dinge in der Welt. Wenn jemand die Welt liebt, ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Es geht also um die Liebe. Und wenn ich etwas in der Welt liebe, und da gibt es viele Dinge, die man da lieben kann, ja, das wissen wir alle, in dem Moment schneide ich immer ein Stückchen von der Liebe zu Gott ab. Dann habe ich die Welt, dann habe ich die Liebe zu Gott nicht mehr. Sondern ich liebe Dinge in der Welt. Und was sind es Dinge, die uns in der Welt wegbringen von Gott? Das kann ganz unterschiedlich sein. Das kann die Liebe sein zu einem Menschen, das kann die Liebe sein zu einem Hobby, das kann die Liebe sein zu einer Firma. Ja? Wie viele Menschen tun sich mit ihrer Firma identifizieren, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja? Ich bin bei der Firma X und wir, ne? Und was wir machen, und das ist ihre Liebe. Ja? Wir haben also einen Bruder in meinem näheren Umfeld, da ist es extrem ausgeprägt. Ja? Schlimm, es wird einfach nicht los. Ja? Also da denke ich, der liebt die Firma über alles. Ja? Er ist nur angestellt dort. Andere lieben wieder. Andere, ja. Andere lieben wieder ihr Hobby. Ja? Ich kann es selber sagen. Mein Hobby, wisst ihr, war Fußball. Ich war komplett verrückt. Ja? Das habe ich geliebt. Das war die Liebe. Und das hat mich beschäftigt Tag und Nacht. Deswegen habe ich auch gar nicht zu Gott gefunden. Ja? Das hat dann aufgehört, nachdem ich zu Gott gefunden habe. Aber es geht um die Liebe. Und da muss man auch, und diese Liebe, von der da die Rede ist, das ist keine emotionale Liebe, die ich zu einem Partner habe, auch wenn es mein Ehepartner ist, auch wenn es mein Kind ist oder meine Mutter ist oder wenn es mein Haustier ist, ja, die kann ich alle lieben auf irgendeine Art und Weise. Aber das hat nichts mit der Liebe zu tun, um die es hier jetzt geht. Und Gott erklärt es, und Johannes erklärt es uns, ja, durch den Heiligen Geist in den nächsten beiden Versen. Und das muss man wirklich, sind mir auch damals die Augen aufgegangen, wo ich diesen Vers dann irgendwann mal zum x-ten Mal gelesen habe, und dann hat es aber erstmal Klick gemacht. In Vers 9, also wir sind immer 1. Johannes 4, jetzt in Vers 9 und 10, da heißt es, da erklärt uns nämlich das Wort, was da gemeint ist mit dieser Liebe. Darin ist die Liebe Gottes zu uns erschienen, dass Gott seinen einzig geborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen. Soweit habe ich das noch nachvollziehen können. Aber im Vers 10, das habe ich nicht gewusst gehabt am Anfang. Da heißt es nämlich, darin besteht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, nicht, dass wir Gott geliebt haben, ja, sondern, dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühnopfer für unsere Sünden. Das ist die Liebe. Ich habe nämlich auch damals gedacht, wie kann ich denn Gott lieben? Ich habe schon Schwierigkeiten, Menschen richtig zu lieben, die ich gut kenne. Ja, wie will ich jetzt einen Gott lieben, den ich gar nicht sehe? Aber dann sagt Gott mir hier, darin besteht die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben, ja, und es krampfhaft versuchen, ihn zu lieben, sondern dass er uns geliebt hat. Und das ist das, was wir verinnerlichen müssen. Und wenn wir das verstanden haben, dann können wir auch uns von der Liebe zu der Welt, zu weltlichen Dingen, zu fleischlichen Dingen, können wir da uns da lossagen. Und das müssen wir auch tun. Denn sonst ist die Liebe Gottes nicht in uns. In Jakobus heißt es sogar, wer der Welt Freund ist, der ist Gottes Feind. Ja? Und da geht es auch um diese Liebe. Und das müssen wir verinnerlichen. Und sonst verlieren wir hier ein Stück unserer Identität. Und das wollen wir nicht. Und das will Gott nicht. Und das ist in dieser Zeit, wo so viele Gefahren und so viele Verführungen kommen, äußerst gefährlich. Der Feind weiß es natürlich genau. Und er versucht uns, ja, und deswegen ist ja dieser geistige Kampf, er versucht uns zu fangen, einzufangen, und das haben wir auch gehört jetzt in den Tagen, in ein Gefängnis. In was für ein Gefängnis will er uns stecken? Was glaubt ihr? Der Feind greift uns an. Es ist ein geistlicher Kampf. Er will uns in ein Gefängnis schicken. Was für ein Gefängnis könnte das sein? Ein Gedankengefängnis. Ein Gedankengefängnis, in dem ich gefangen bin, so wie ich es eben gesagt habe, mit dieser Liebe ja, zu Hobbys, zu Firmen und so weiter. Das spielt sich alles in unserem Kopf ab. Das beschäftigt unsere Gedanken. Und solange wir in diesem Gedankengefängnis dann drin sind, dann kommen wir nicht raus. Wir müssen aber rauskommen, damit wir befreit werden, damit wir die Wahrheit erkennen. Und das ist die Befreiung durch den Sohn. Nur den der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Ich sage euch einen Vers aus 2. Korinther 10, Vers 4. Dort sagt uns Apostel Paulus genau das. 2. Korinther, Kapitel 10. Den Zettel wieder rausgegeben, kleinen Moment. So, da heißt es, ab Vers 3 lese ich mal, denn obwohl wir in der Welt leben, kämpfen wir doch nicht nach dem Fleisch. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht menschlich, sondern mächtig vor Gott zur Zerstörung von Festungen. Und diese Festungen sind nichts anderes wie das Gefängnis, indem wir uns gedanklich dann befinden, wenn wir eingenommen sind von den Verführungen in dieser Welt. Der Feind, er macht das schon seit Adam und Eva immer auf die gleiche Weise. Das haben wir gerade eben gelesen in dem ersten Johannes 2, Vers 15 bis 17. Dort heißt es doch, dass wir, wenn wir da jetzt nochmal reinschauen, 1. Johannes 2, Vers 15, Vers 16. Denn alles, was in der Welt ist, die Lust des Fleisches, die Lust der Augen und der Hochmut des Lebens, ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Was zählt er hier auf? Es ist nichts anderes wie die Verführung, die schon Eva getroffen hat. Es war die Verführung der Lust des Fleisches, diese Frucht zu essen. Ja? Das war die Lust des Fleisches. Das will ich essen, schöne Frucht will ich haben. Das ist das Bild. Und die Lust der Augen sieht auch noch toll aus. Das will ich haben. Das ist die Verführung. Und der Hochmut des Lebens. Ihr werdet nicht sterben, wenn ihr das macht. Ja? Bist doch selber groß, bist selber Gott. Im Gegenteil, ihr werdet sogar dann noch die Erkenntnis von Gut und Böse haben. Genau das haben sie auch bekommen, was auch wichtig ist und was wir auch heute haben. Aber in dem Moment war der Fall da. Und es war die Lockung, die Verführung der Begierde, die in uns ist. Diese Begierde ist in jedem Menschen. Und der Feind, er versucht diese Begierde, bei jedem ist es eine andere Begierde, bei manchen sind es auch viele Begierden, ja, zu wecken, um uns dann wegzuziehen von Gott und einzusperren in dieses Gefängnis, dass wir gar nicht mehr dran denken, an das, was Gott uns Gutes getan hat. Dass wir nicht mehr dran denken, an sein Opfer, an den Herrn Jesus, sondern dass wir einfach in dieser Welt leben, wie die Nationen, sage ich jetzt mal, wie die anderen Menschen, wie wir früher gelebt haben, bevor wir befreit worden sind. Da sind wir aus dem Gefängnis herausgekommen und befreit worden. Und warum sollen wir da wieder hineingehen? Aber wenn wir nicht aufpassen, dann kommen wir wieder rein. Und das ist eine ganz große Gefahr. Und das ist das, was der Feind das anlegt, dass wir hier getäuscht werden, dass wir hier belogen werden in unserem Alltag. Und jetzt kommen wir zum Thema auch, was die christliche Identität der Völker betrifft. Was hier an Lüge und Täuschung und unmöglichen, wirren Dingen passiert, das wissen wir ja selber. Wir brauchen nicht jeden Tag nur in die Zeitung reinschauen, an die Nachrichten, was passiert. Oder dieser Wahnsinn, wo diese Generation, diese Kleber jetzt da hier machen, diese Klimaaktivisten. Der Wahnsinn mit dem LGBTQ, mit dem Genderismus. Das sind alles Dinge, die kommen alle von der Welt. Und jetzt müssen wir uns eines klar sein, dass unser König, also sprich unsere Regierungen, ja, nicht nur unsere, ja, diese besonders, aber da gibt es auch noch viele andere, ja genau das tun, sie bringen uns aus dieser christlichen Identität heraus. Sie sind die Ersten, ja, die vorausgehen, um uns da wegzubringen davon. Das muss uns klar sein. Wir dürfen ihm niemals, ja, ein Vertrauen auf irgendwelche menschlichen Regierungen. Und wenn jetzt irgendwelche Christen kommen, die sagen, ja, die hat doch aber Gott eingesetzt. Ja, Entschuldigung. Gott hat auch das Gericht gebracht über die Sintflut. Ja. Gott hat auch andere Könige schon eingesetzt, die Israel wieder zum Götzendienst verführt haben und all diese Dinge. Darum geht es doch gar nicht. Es geht doch darum, dass ich beurteile, welcher Geist wirkt hier und was passiert hier in meinem Umfeld, wie wird meine Identität angegriffen, mein Stand in Christus, der wird angegriffen jeden Tag. Und nicht nur meiner, sondern auch eurer. Und das muss uns klar sein. Und da kann ich doch keiner Regierung hinterherlaufen. Wenn es um geistliche Dinge geht, wohlgemerkt, ja, es geht hier um geistliche Dinge. Wenn die jetzt sagen, du darfst jetzt nur noch 20 Fahrer anstatt 30, dann müssen wir es halt machen. Ja? Wobei es natürlich da auch Dinge gibt, ja, wo man dann sagen muss, also hier ist alles nicht mehr rational. Es wird auch extra gemacht, um die Menschen zu verwirren. Ja? Solche Sachen. Also, hier muss uns klar sein, dass dass wir hier einer Lüge ausgesetzt sind und dass wir hier einer Täuschung ausgesetzt sind. Und deswegen übrigens sind wir auch immer, wenn es um die Welt geht, immer wieder enttäuscht. Weil, wenn wir enttäuscht, kann ich nur sein, wenn ich vorher getäuscht wurde. Ja? Und wir wissen alle, es gibt Dinge in dieser Welt, die wir vielleicht geliebt haben. Vielleicht war es sogar ein Mensch. Ja? Vielleicht war ich mal als Jugendlicher verliebt gewesen. Ja? Und dann war sie auf einmal weg, ne? Die junge Dame. Dann war ich enttäuscht. Ja? Also ich war getäuscht. Deswegen hat die Liebe, die wir als Mensch empfinden, gar nichts zu tun mit der Liebe Gottes. Das war das, was ich vorhin uns ja sagte, ne, aus den Versen heraus. Das ist was ganz anderes. Ja? Die Liebe in der Welt ist eine kurzfristige Befriedigung in irgendwelchen Dingen. Ein tolles Essen, ein schöner Urlaub, eine Beziehung, die kann morgen weg sein. Der Mensch kann morgen tot sein. Was ist dann? Dann ist es weg. Ja? Mein toller Job, der kann morgen auch weg sein. Ja, und dann? Und wenn ich meine Liebe dorthin praktisch konzentriert habe, dann gerate ich vielleicht in Verzweiflung. Deswegen täuscht uns die Welt. Sie gibt uns immer nur kleine Happen, von denen wir befriedigt werden, und dann nimmt sie uns auch wieder weg. Ja? Aber einer enttäuscht uns nie, und das ist der Herr Jesus. Der Herr Jesus, die Liebe Gottes zu uns, ist ewig. Die ist nie weg. Das bedeutet Ewigkeit übrigens. Ja? Ewigkeit bedeutet Unveränderlichkeit. Die Welt verändert sich laufend in irgendeiner Richtung. Ja? Momentan ganz verrückte Dinge. Aber Gott verändert sich nie. Jesus Christus, er ist der gleiche, gestern, heute und in Ewigkeit. Das ist ein ganz wichtiger Vers, der uns klar sein muss, der verändert sich nie. Alle Zusagen, alles was er uns gibt, alles was Gott uns zusagt, ist ewig. Und ewig heißt unveränderlich. Es ist auch in 100 Jahren noch so und in 5 Millionen Jahren ist es auch noch so. Da ändert sich gar nichts und die Welt verändert sich komplett. Das muss uns klar sein. Und dass wir in diesen Kampf zu kämpfen haben mit diesen Gedankengefängnissen, will ich mal sagen. Ich habe das irgendwo jetzt bei der Vorbereitung auch mal gelesen irgendwo, habe ich gut gefunden, weil es trifft eigentlich das genau. Es nimmt uns einfach in Anspruch, es nimmt unsere Gedanken in Anspruch, viele Dinge in dieser Welt und bringt uns damit weg von Gott.
Das war 2. Korinther 10, Vers 5. Gedanken.
Genau.
2. Korinther 10, Vers 5.
Genau. Das habe ich ja gesagt vorhin, ne?
Ja, bis 4 haben wir gelesen und in 5 stand das in die Gedanken.
Achso, Entschuldigung, ja, danke für den Hinweis. Also wir wollen noch mal kurz reingucken. Wenn ich jetzt schon von den Gedankengebäuden lese, ne, wir haben gelesen, 2. Korinther 10, Vers 4 und in Vers 5 heißt es dann, wir zerstören damit kluge Anschläge und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt und nehmen alles Denken gefangen unter den Gehorsam Christi.
Also Gedankengebäude.
Gedankengebäude, genau. Also das heißt, das war das, was ich vorhin gesagt habe, ne, dass die Gedankengebäude uns hier vereinnahmen. Und wenn das in Masse passiert, dann ist es natürlich, betrifft es ein ganzes Volk, dann betrifft es die ganze Christenheit, will ich mal sagen, und die soll es auch betreffen, was, wenn man von Feindesseite mal ausdenkt, weil er muss die Christenheit, das Christentum zerstören, sonst wird er sein Ziel nicht erreichen. Und Gott wird es zulassen. In einer kurzen Zeit wird dieser Antichrist herrschen, wir wissen es. Ja? Er wird es zulassen, wir sind hier auf dem Weg. Aber vielleicht wäre die Zeit ja schon lange um gewesen, ja? Wenn nicht immer wieder Christen durch ihr Gebet oder durch ihr Verhalten sich einfach da dagegen gestellt haben. Und auch das ist unser Auftrag, den wir heute haben. Wir können uns da dagegen stellen. Wir müssen das ja nicht annehmen, was die Welt uns hier anbietet. Sondern wenn wir, jetzt kommen wir zum Beispiel mit dem Seemann, wenn man das jetzt mal so sieht, wenn wir hier vom christlichen Abendland reden, dann ist dieses in diesem christlichen Abendland immer noch verankert, diese Werte, die wir in uns haben. Die sind immer noch da, die sind noch da, noch. Aber sie sind schon weniger geworden, ja? Und bei vielen ist es ganz weggegangen. Aber was können wir jetzt tun? Ich vergleiche das mal mit einem Acker, ja? Und so vergleicht es auch der Herr Jesus. Der Acker ist die Welt und auf dieser Welt, die jetzt hier bei uns in dem christlichen Abendland ist, auf diesem Acker, da gedeihen immer noch gute Samen. Da wächst nicht nur Unkraut. Da gedeihen immer noch gute Samen. Und es ist wichtig, dass man sich das auch mal bewusst macht, dass wir hier immer noch, auch wenn es so schlimm ist, immer noch einen Ackerboden haben, der nicht überall, aber an vielen Stellen noch angereichert ist, ja, will ich mal sagen, mit guten Samen, aus denen noch etwas wachsen kann. Und deswegen ist es unsere Aufgabe, auch mit diesem Bewusstsein das Evangelium da draußen zu verkünden an Menschen hier in diesem Bereich, weil da die Wahrscheinlichkeit noch gegeben ist, dass doch der eine oder andere Same noch aufgeht, weil er eben in einem ehemals fruchtbaren Boden und einem immer noch etwas fruchtbaren Boden schlummert. Und es gibt viele Teile auf der Welt, wo das dann komplett ins Leere laufen würde, wenn man irgendwo missioniert, wo dieser Boden gar nicht mehr vorhanden ist, wo er vielleicht noch nie vorhanden war. Ja? Umso schwerer ist es. Aber das ist das, was wir im Grunde auch mitnehmen können, dass wir sagen, ja, hier können wir noch was tun. Das ist auch unsere Aufgabe und wir sollen es auch tun. Da, wo dieser Boden noch nicht so vergiftet ist, ja, an vielen Stellen ist er sehr vergiftet. Und es geht immer weiter. Der Feind schüttet immer weiter Gift in diesen Boden hinein. Und irgendwann wächst nichts mehr raus. Aber das ist dann da, wo dann in Kürze der Herr Jesus kommen wird. Da wird es so sein. Noch ist es nicht der Fall. Noch können wir uns hier versammeln, ja, mit 50, 80, 100 Leuten und an anderen Stellen in Deutschland auch, in unseren Gemeinden. Noch ist es so. Und wir müssen das auch ausnutzen, ja, um das Evangelium weiterzugeben. Das ist unser Auftrag, den der Herr Jesus uns gegeben hat. Und wir sollen uns nicht demoralisieren lassen von dem, was der Feind macht. Und er macht viel. Ja? Er macht viel und er bedrängt uns, aber wir können dagegen halten. Also diese Identität ist noch nicht ganz weg. Und je mehr, will ich mal sagen, Einzelne diese Identität in Christus haben und leuchten, ja, umso länger wird diese Zeit auch noch gehen. Umso länger können wir hier wirken. Wir haben ja ein Lied gesungen, ja, bald kommt die Nacht, wo keiner mehr wirken kann. Die kommt irgendwann, ja, aber noch ist sie nicht da. Und deswegen soll man das auch mitnehmen. Und was bedroht uns jetzt in dieser Welt? Was ist es, was uns bedroht? Und da sehen wir, da kommen wir wieder auf das zurück, wo jetzt die einzelnen Bedrohungen biblischen Beispiele, ich am Anfang uns gesagt habe. Es bedrohen uns Dinge, die uns wegführen von Gott. Früher hat man gesagt Götzen, Götzenanbetung. Keiner wird hier Götzenanbetung machen, ganz bewusst. Aber wenn ich jetzt heute meine Firma, mein Ein und Alles ist und mein Garten daheim, das mein Ein und Alles ist und mein Hund und mein Pferd und was weiß ich alles, dann sind das alles Götzen. Ja, das sind das alles Götzen. Und davor warnt uns Gott auch. Davor sind wir bedroht. Und vor allem sind wir noch bedroht in Verbindung, dieses Götzenanbetung, mit der Unzucht. Die Unzucht ist ein elementarer Bestandteil des Feindes, um christliche Gemeinschaften zu zerstören. Ja? Auch ganze Völkerschaften. Das haben die Apostel schon erkannt. Wenn wir uns mal in der Apostelgeschichte, Kapitel 15, Vers 20, da geht es darum, was man den Heiden, die jetzt frisch zum Glauben gekommen sind, denn auferlegen soll. Da gab es ja Juden, die haben gesagt, die müssen das Gesetz machen, die müssen sich beschneiden und so weiter. Und da haben die Apostel beschlossen, Jakobus hat es dann verkündet, Vers 19, darum urteile ich, dass man denen, die sich aus den Nationen zu Gott bekehren, nicht Unruhe mache, sondern ihnen schreibe, dass sie sich von Verunreinigungen der Götzen und von Unzucht und vom Erstickten und vom Blut enthalten. Das war alles. Aber das ist trotzdem gewaltig. Ne? Und wir sehen, dass genau die ersten zwei Punkte, nämlich die Götzenanbetung, also die Liebe zu irgendetwas anderem wie Gott, und die Unzucht, die zwei Punkte sind, vor denen hier ganz klar gewarnt wird. Und hier sollen wir uns fernhalten. Und genau die zwei Punkte sind es, die es uns auch in der heutigen Welt massiv, ganz massiv bedrohen. Nämlich, einmal haben wir jetzt hier diese Bewegung, diese Homo-Bewegung, diese LGBTQ-Bewegung, ja, dieser Genderismus, dieser absolute Irrsinn, ja, der da praktisch verlautbart wird, der nichts anderes im Sinn hat. Der Grund ist einfach nur, die Identitäten junger Menschen zu zerstören. Ältere wie uns wird man nicht mehr umdrehen können, aber du kannst uns verwirren, ja, mit vielen Dingen, die da in dieser Richtung passieren. Und die Unzucht als solches, die insbesondere auf die Jugend heute abzielt durch das Internet. Es ist ein Zugang, jeder, würde ich mal sagen, 10, 11, 12-Jährige hat schon Zugang zu pornografischen Inhalten über Handys, über Computer und so weiter. Und selbst wenn er versucht, sich da fernzuhalten, er wird damit beschossen wahrscheinlich von irgendeinen Altersgenossen, die irgendwelche Dinge da rumschicken und so weiter. Pädophilie, es ist wie Sodom und Gomorra tatsächlich und wahrscheinlich schon schlimmer. Ja? Und genau das ist es, was letztendlich nachher auch diesen Boden, wo das Evangelium, Frucht wachsen kann, absolut vergiftet wird. Und diese Vorgehensweise, wo junge Menschen ihren Kopf komplett zerstört wird und Identität zerstört wird, wird noch gefördert von unserer Regierung. Und das muss man einfach sehen. Ja, und da kann kein Christ herkommen und kann sagen, ja, aber in Römer 13 steht das und das, wir müssen jetzt machen, was die Regierung sagt. Nein, das müssen wir eben nicht. Da müssen wir einfach mal den darauf hinweisen, dass diese Regierungsgestalten genau in diese Richtung hier die Menschen, junge Menschen und Kinder zerstören. Das sind Verbrecher. Ihr könnt es ruhig öffentlich stellen, ist mir egal. Das ist für mich ein Verbrechen, ja? Wenn man Kinder in eine Sexualität, eine Frühsexualisierung hineinbringt, dann sind die geschädigt für ihr ganzes Leben. Und das wird offensiv gefördert von Regierungsmitgliedern, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Und das ist der Angriff des Feindes, der Hauptangriff. Und das, was ihr vielleicht bei den Erwachsenen, das wirkt ja auch bei Erwachsenen, auch da muss man vorsichtig sein. Und man kann als gestandener, will ich mal sagen, Mann oder Frau oder was auch immer, Christ, kann man sich... Oh, Entschuldigung. Das war. Seht ihr? Das müssen wir rausschneiden. Ja. Die Unbeabsichtigten versprechen sich immer die Besten. Gell? Was auch immer. Ja. Nee, also Mann und Frau, bleiben wir dabei. Ja, da können wir uns noch durch Disziplin, ja, durch unser Umfeld. Wir können uns da dagegen stellen, wir können sagen, nein, ja, das ist das, was die Welt uns verführen will und dann bleibe ich weg und es geht. Aber ein Jugendlicher, ein 10, 11, 12, 13, 14, der kann das nicht. Der kann das nicht. Der wird es niemals können. Ja. Einer von einer Million vielleicht. Ja. Und das muss uns klar sein. Und so wird praktisch die Welt vergiftet von diesen Menschen. Und die Politiker Die Politik, die wird uns nicht helfen. Die können da wählen, was er will. Das spielt gar keine Rolle. Ja? Ich sage es jedes Mal wieder und ich höre nicht auf, das zu sagen, weil es spielt keine Rolle. Es kann auch ein Götze sein. Ja? Die werden das nicht ändern. Und da ist schon viel zu viel passiert. Und deswegen müssen wir einfach als Christen heute da aufstehen und sagen, nein, nein, da machen wir nicht mit. Der Feind greift auf vielen Ebenen an. Ich habe vorhin schon mal gesagt, wir leben in einer Zeit, wo das alles eine Intensität angenommen hat, die immer, es wird immer intensiver. Ja, und es geht gegen die christlichen Werte. Wenn heute ein ganzes Land, eine ganze Gesellschaft ausgetauscht wird, nach 30, 40 Jahren ist ja immer so ein Austausch da, ne? in 40 Jahren bin ich auch nicht mehr da, viele von euch auch nicht mehr, ja? Dann sind unsere Kinder, die heute auf die Welt kommen, 30, 40, die habe ich auch schon wieder Kinder, ja, wie wird das aussehen? Wie wird diese Welt aussehen? Wenn man da nicht jetzt da dagegen, man kann nur innerhalb der Familie, die ja auch auf der Agenda der Zerstörung steht, da dagegen halten. Das kann man immer noch machen. Wenn die Kinder in einer Familie groß werden, wo die Mutter, Vater, vielleicht sogar die Großeltern, wie auch immer, oder ältere Geschwister, ja, wo ein christlicher Geist herrscht, eine christliche Identität noch da ist, ja, da muss man die erhalten und dann muss man die Kinder in diesem Sinne versuchen zu erziehen. Die Einflüsse sind ja trotzdem da von außen, das ist ja keine Frage. Aber man muss es wirklich hier intensiv machen und man muss die Menschen warnen und wir dürfen diesen Dingen nicht folgen, auf gar keinen Fall. Ja? Auf gar keinen Fall. Wir müssen, solange die Zeit noch da ist, solange die Gnadenzeit noch da ist, im Gegenteil versuchen, das Evangelium hier unter die Menschen zu bringen, aber da möchte ich auch nochmal auf den Vortrag von unserem Bruder Sven Barth heute Morgen eingehen, hat nämlich genau das Richtige gesagt. Bevor ich jetzt irgendeinem verwirrten Menschen, ja, die sind auch arme Menschen ja, da draußen, die da diese CSD, Christopher Street Days, Paraden da mitmachen und so weiter, bevor ich denen jetzt hinterher renne, ja, wochenlang, damit er vielleicht mal ein Traktat liest, das eigentliche Missionsfeld ist eigentlich in unseren Gemeinden. Das sind Menschen, wo die Basis noch da ist, wo die Frucht wachsen kann, ja, wo ein Same noch da ist. Und es sitzen viele Menschen in den Gemeinden, ja, Mitglieder oder Nichtmitglieder, Gäste, die interessieren sich für Gott, aber sie kennen vielleicht die Bibel nicht. Sie kennen all diese Dinge, die wir besprochen haben, nicht. Um die müssen wir uns kümmern, als erstes. Um die müssen wir uns als erstes kümmern. Da, wo vielleicht ein kleines Pflänzchen schon gewachsen ist, ja, dann müssen wir das gießen, dann müssen wir die Leute mitnehmen. Ich sehe das auch bei vielen, wir haben ja die Lukas-Schriftenmission, bei vielen Verteilern und so weiter. Sie konzentrieren sich immer auf ganz außen irgendwo, ja, und vielleicht direkt neben ihnen ist ein Bruder oder eine Schwester, wo dringend Hilfe braucht. Was vielleicht nicht sagt. Da müssen unsere Augen und Ohren dahin richten. Ja, damit wir gestärkt werden. Je mehr es wirklich gestärkte Christen gibt, umso schwieriger wird es der Feind haben, hier einen Umschutz innerhalb der Gesellschaft zu vollbringen. Weil noch ist diese christliche Identität in diesem noch christlichen Abendland da. Sie ist noch da. So wie Gott auch jedem Menschen die Ewigkeit ins Herz gelegt hat, Prediger 3, Vers 11. Ja, jeder Mensch hat es in seinem Herzen. Irgendwo innen drin. Wir wissen nur nicht, wie tief es verschüttet ist. Ja? Aber wenn doch dann einmal schon mal einer da ist, wo ich merke, da ist Interesse da, um diese Menschen müssen wir uns umso intensiver kümmern. Und dann müssen wir alle anderen Dinge, die da in der Welt sind, weglassen. Was hat denn jetzt zum Abschluss noch, sind wir überhaupt von der Zeit, zum Abschluss noch, wollte ich nochmal das eine Beispiel, was ich vorhin ausgelassen habe, jetzt nochmal bringen. Eigentlich ist klar, welches das ist, ne? Wo es darum ging, dass Gott eingegriffen hat. Sodom und Gomorra, ganz klar. Dort hat er eingegriffen und dann haben wir im Vorfeld, haben wir Abraham, wie er mit Gott handelt. Was hat denn Gott, Gott hat schon beschlossen, diese Stadt, da wird er das Gericht drüber kommen lassen, ja? Aber er hat es abhängig gemacht, von wem? Von den Gerechten. Und dann hat Abraham mit ihm verhandelt. Wir kennen diese Geschichte. Ja? Wenn doch 50 Gerechte da sind, dann verschont doch die Stadt. Dann habe ich gesagt, ja, dann verschone ich die Stadt. Und wenn es 40 sind und 30. Und dann sind wir runtergekommen bis auf 10. Und Gott hat die Stadt nicht verschont. Also das heißt, es waren dort keine Gerechten mehr da. Es waren dort keine Gerechten mehr da, außer Lot, ja, und seinen Töchtern. Auch die Frau, wir wissen es, die zur Salzsäule erstarrt ist, als sie sich umgedreht hat. Ja. Sie konnte sich nicht losreißen. Sie war gefangen, ja, Gefängnis. Ja. Sie war gefangen und hat es vermisst und wollte eigentlich am besten wieder zurück. Und was war die Hauptursünde oder die Hauptursache und die Sünde von in Sodom und Gomorra? Sexuelle Unzucht. Ja, diese Leute wollten ja sogar die Engel, die mitgekommen sind, vergewaltigen. Und was hat Lot gemacht? Auch er ist ein gutes Beispiel für uns. Ja? Er war dort sogar im Stadtrat. Und er war ein Gerechter. Er wird ganz definitiv von Gott als Gerechter bezeichnet. Er saß im Tor, also sprich, er war im Stadtrat. Er hat versucht, darauf einzuwirken. Er hat es auch nachher noch gemacht, als die Engel schon da waren. Und er hat auf seine Schwiegersöhne versucht einzuwirken. Und sie haben ihn ausgelacht. Wenn die Menschen in diesem Bereich schon mal so weit fortgeschritten sind, dann gibt es dort kein Zurück mehr. Das zeigt uns dieses Beispiel ganz klar. Sie wollen dann nicht mehr. Es geht ja auch darum, dass man will. Das vergessen wir auch oft. Ich sage das auch oft zu unseren, wenn wir jetzt mal Evangelisation machen, morgen habe ich auch nochmal das Thema, da werde ich auch nochmal darauf eingehen. Es geht doch darum, dass man will. Wenn doch einer nicht will, und dann kann doch nicht jahrelang hinterherrennen, wenn er immer sagt, ich will nicht. Der Herr Jesus hat ja selber zu Jerusalem gesagt, was habe ich alles versucht, ja, wo er geweint hat über diese Stadt. Ja, aber ihr habt nicht gewollt. Und ganz am Ende sagt er auch ganz klar, ja, wer will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Wer will? Wer nicht will, der will er nicht. Gott wird niemanden zwingen, niemanden zum Heil, zum ewigen Heil zwingen. Keinen einzigen Menschen. Und das hat er auch dort nicht gemacht. Und die Leute wollten nicht. Und deswegen hat er das Gericht über sie kommen lassen. Und das nächste Gericht, das wird hier unsere Welt treffen. Und dann geht es um das Gleiche. Wie viele Gerechte werden denn noch da sein? Und das macht uns ja Hoffnung, ja, dass, weil Sodom hat ja, man schätzt, dass diese 120.000 Einwohner hatten. Ja, ich weiß es nicht, ob das jetzt stimmt, aber es war schon eine größere Stadt. Und da waren keine 10 Gerechten da. Wenn man jetzt mal uns zusammennimmt, wenn wir die Gerechten sind, ja, ich komme aus Karlsruhe, da hat 300.000 Einwohner, ja, Pforzheim hat 120.000 Einwohner. Wenn dort 10, 20, 30 Gerechte sind, ja, also in Pforzheim sind es mal auf jeden Fall so viele, das weiß ich auch aus unserer Gemeinde. Also es sind noch welche da. Ja? Und es soll uns auch Hoffnung geben. Ja? Vielleicht können wir nicht direkt mit Gott verhandeln, aber das Alte Testament, es ist ein Beispiel für uns, 1. Korinther 10, sagt ja auch Paulus. Ja? Das ist doch alles uns zum Beispiel geschehen. Und dort sehen wir, wie hat Gott reagiert, was waren die Umstände, welche Auswirkungen hat es für uns heute, was zeigt uns das, wie können wir reagieren. Und dann zeigen uns auch solche Dinge, dass wir sagen, okay, es sind noch ein paar Gerechte da. Und solange noch Gerechte da sind, dann wird Gott auch zurückhalten. Dann wird Gott auch zurückhalten. Also es liegt auch an uns. Wir werden nachher die Endgerichte und die Zerstörung und die Neuerschaffung dieser Welt natürlich nicht aufhalten, ja. Das wird auf jeden Fall passieren. Aber wir können die Zeit, und da bin ich überzeugt davon, auch durch unsere Gebete, diese Gnadenzeit, die wir jetzt noch haben, auch gegenüber Gott erflehen, dass er sie noch verlängert. Hat er nicht Hiskia auch 15 Jahre noch gegeben? Gott kann das alles machen. Und er macht es auch. Er hört auf seine Gerechten. Er hört auf die Gebete der Heiligen. Das wissen wir doch. Und wie viele von uns haben noch ungläubige Angehörige? Ja, wo wir doch alle gerne wollten, dass sie auch noch gerettet werden. Ja? Und das sind Dinge, das können wir, und da beten wir auch drum. Ja? Und je mehr Gerechte noch da sind, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass es eben, will ich mal sagen, noch, also menschlich gesprochen, jetzt noch anhält. Ja? Diese Hoffnung haben wir eigentlich. Also ich habe sie auf jeden Fall. Wir wollen ja nicht aufgeben. Bei allem Schlimmen, was passiert. Aber es ist wichtig, und dass es mehr werden, müssen wir diesen Boden beackern, der noch da ist. Ja? Und bei uns ist er einfach da. Und deswegen für uns die Aufforderung, ja, einfach da diesen Freimut auch zu haben und zu sagen, jawohl, wir gehen hin und bringen das Evangelium. Wir fragen die Leute direkt, ich mache das inzwischen, ja, willst du das wissen? Dann kann ich ein Gespräch führen, wenn er sagt, ja, das interessiert mich. Dann kann ich ein Gespräch führen. Und wenn ich ein Gespräch führen kann, dann bin ich ja schon mal viel weiter. Das ist doch viel besser, wie wenn ich 20 Traktate in irgendeinen Briefkasten schmeiße. Das ist auch okay. Ich habe auch meine Traktate aufgehoben und die haben mir sogar nach über 20 Jahren noch geholfen, letztendlich den Weg zum Herrn zu finden. Ja? Deswegen mache ich ja auch die Traktatmission mit. Ja? Aber man sollte das eine tun, das andere nicht lassen. Ja? Sprech doch die Leute direkt an. Willst du Informationen haben? Weißt du, dass du ewiges Leben hast in dir? Wie? Dann kann man es einem erklären. Ja? Das sind Dinge, die man heute tun soll. Und deswegen würde ich da auch gerne dazu aufrufen. Ja? Und es gibt überall in jeder Gemeinde Brüder, ja, die bereit sind, wenn man selber solche Gespräche vielleicht nicht führen kann, dann bringen wir sie eben dorthin. Wir rufen da immer auf in unserer Gemeinde und stehen bereit, ja, wenn jemand kommt und hat Fragen und will ein Gespräch machen. Ja? Vielleicht nicht immer gleich, aber man kann einen Termin machen oder gleich. Ja? Also nutzt es auch und fordert es auch ein von euren Ältesten, fordert es ein von euren Gemeinden, dass die Leute dort bereit sind, ja, solche Gespräche auch zu führen mit denen, die wollen. Ja? Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ja, und wir sehen, was alles auf uns einströmt, mit diesem Vogue, dieser Wokismus, habe ich mir noch hier, Klima-Hoax, also dieser ganze Klimawahnsinn, das sind alles Dinge, die sind da. Und die sind deshalb da, weil der Feind die christliche Identität in der Welt zerstören will, weil sonst kommt er nicht an die Macht. Ja? Das ist der Punkt. Und deswegen passieren diese Dinge. Und wir dürfen uns da auch nicht verlieren in irgendwelchen Einzelheiten. Ja? Ich kann natürlich auch jetzt Studien lesen von Klimaforschern, die genau das Gegenteil behaupten. Ich kann mich da schlau machen, das kostet mich eine wahnsinnige Zeit. Ja? Dann weiß ich es und dann erzähle ich es den Menschen, die wollen es gar nicht hören. Versteht ihr? Also schon informieren, ja, aber nicht sich verlieren in den Einzelheiten. Und dann muss man jetzt auch noch sehen, das will ich noch ganz zum Schluss noch anmerken und einfach zum Nachdenken auch anregen oder wenn dann danach jemand noch Fragen hat oder morgen, kann man das gerne machen. Warum passiert denn das überhaupt alles jetzt hier? Warum passiert das? Warum ist das diese Welt so verrückt? Gottes Gericht. Gottes Gericht? Ja, kann es sein. Warum ist das so? Wer hat ein Interesse dran überhaupt, dass das alles so komplett ihr ist hier. Dass alles voll Lügen ist, ja, wo man es wirklich jeder erkennen kann auch, ja, dass es so ist. Dass Menschen, dass Kriege jetzt begonnen werden, ja. Dass die ganze Energie, die Regierungsentscheidung, nicht nur in Deutschland, auch woanders in Bezug auf die Energiekrise, in Bezug auf die ja, die ganze Finanzkrise, die jetzt auch schon wieder im Hintergrund ja, die ganzen Jahre ja schon brodelt, ne, und immer weiter jetzt rauskommt. Wer hat denn ein Interesse daran?
Der Zerstörer.
Der Zerstörer, genau. Also es gibt natürlich auch Menschengruppen, ja, die ein solches Interesse haben, ne, weil die nämlich diesem Zerstörer, diesem Feind dienen. Ja. Der Feind tritt ja nicht selber auf. Er bedient sich Menschen. Er bedient sich auch Menschengruppen. Ja? Und das sind schon seit Jahrhunderten die gleichen, die diese Dinge vorantreiben. Ja? Und das sind die heutigen Eliten, ich habe es in meinem letzten Vortrag auch gesagt, es gibt ja auch jetzt schon den Zusammenschluss des Vatikans, ja? Also der Papst selber, mit diesem Inklusivkapitalismus heißt es, ne? Also inklusiver Kapitalismus, da hat sich jetzt praktisch unter Führung des Papstes die gesamte Wirtschaftselite der Welt zusammengruppiert in einer Gruppierung, ja, die letztendlich auch vom Papst noch mitgesteuert wird, von der katholischen Kirche. Und da sehen wir, dass die katholische Kirche immer noch, so wie es Luther und so weiter schon erkannt haben, immer noch diese Spinne im Netz ist, die dicke. Ja? von da aus ganz viele Fäden und so weiter gezogen werden. Das müssen wir auch erkennen. Ja? Und wenn dann dementsprechende Pressemeldungen umgehen, dann müssen wir wissen, was davon zu halten ist. Also es sind Dinge im Werden, die ganz öffentlich auch nachzuvollziehen sind. Also ich bekomme meine Informationen ja auch nicht durch irgendeinen Geheimdienst, ja, sondern dort könnte man sie bekommen. Ja. Aber die sind also wenn man ein bisschen sucht und weiß, wo man suchen muss, dann bekommt man die Informationen. Ja. Aber auch da will ich jetzt gar nicht so ins Detail gehen. Vielleicht noch ein Beispiel in die Richtung, aber dann will dann auch zum Ende kommen, und zwar die aktuellen Essensempfehlungen, ne, die da herumgeistern. Das ist ja auch etwas, ne, wenn daran sieht man, welche Ideologie, ne, und welches kranke Denken da dahinter steckt. Das sind Menschen, die jetzt die anderen Menschen, also uns, nicht als Mensch sehen. Ja? Deswegen wollen sie, dass wir Insekten essen. Deswegen wollen sie das. Und seit Jahren passiert doch sowas schon im Fernsehen. Ja? Bei irgendwelchen Promi-Shows oder sowas, wo sie da auch schon Insekten essen. Also das ist auch etwas, wo vorbereitet ist. Ja? Und daran sieht man dieses Denken. Ja? Da gibt's elitäre Kreise, die die anderen Menschen außer ihnen nicht als solche Menschen sehen. Ich denke, das sind Tiere. Ja? Mit denen können wir machen, was wir wollen. Und sie versuchen es auch. Und das passiert natürlich auch im Bereich der Pharma, ja, der Pharmazie. Pharmazie heißt ja, also Griechischkenner, was heißt Pharmazie? Zauberei. Ne? Zauberei. Also es gibt auch Übersetzungen, ne? Da heißt es dann Giftmischer, ja, Mord und so weiter. Also da stecken auch wiederum, ja, diese Gruppen dahinter, und eine Ideologie, die mit Sicherheit, also das ist ja auch nachweisbar durch Aussagen von Club of Rome und vielen anderen Thinktanks, da steckt also eine eugenische, teilweise rassistische Ideologie dahinter. Das heißt, es gibt also mächtige Interessengruppen, sehr, sehr reiche, die sich Menschen dann in diesem Staat selber, in diesem Weltstaat, die sich auch die Menschen selber züchten wollen. Ja. Und vor allem wollen sie dann die Menschen, die nicht ganz gesund sind, jetzt haben wir im Dritten Reich ja schon mal gehabt. Ja. Und da hieß es Eugenik, ja, dieser Fachbegriff. Dieser Fachbegriff als solcher wurde dann abgeschafft, also weil er dann einen negativen Touch hatte, bekommen hatte. Ja. Aber heute redet man halt dann von Bevölkerungsverminderung und von solchen Dingen. Ja. Und es gibt auch, so wie es Tierversuche gibt, gibt es auch mit Sicherheit auch Menschenversuche irgendwo. Es werden Dinge ausprobiert, diese Biolabors, ja, wo auch jetzt dieser Coronavirus da angeblich entsprungen ist. Ja. Das sind alles Dinge, wo wir sehen, welche kranke Ideologie da dahinter steckt. Ja. Und da dahinter steckt natürlich immer der Satan. Das ist keine Frage. Aber er bedient sich Menschen und Menschengruppen. Und da wird auch irgendwann der Antichrist als solcher, auch als Person, irgendwann mal auftauchen aus diesem ganzen Gewirr. Das ist auch keine Frage. Aber aber darauf brauchen wir ja nicht zu warten. Wir warten ja auf den Herrn Jesus, nicht auf den Antichristen. Ja? Und das, was an antichristlicher Ideologie jetzt hier heutzutage schon umgesetzt wird, das reicht ja. Da braucht ihr nicht noch auf irgendeinen Antichristen zu warten. Ja? So, aber wie gesagt, wir sind als Christen, die das wissen, weil diese Dinge wissen ja auch viele Christen nicht. Ja? Und wollen es nicht wissen, das ist auch verwerflich eigentlich, ne? Weil sie haben Verantwortung. Sie wollen sich aus dieser Verantwortung stehlen. Ich denke nicht, dass es Gott gefällt. Ja? So, aber wir wollen uns dieser Verantwortung stellen, deswegen sind wir hier. Und deswegen wünsche ich euch viel Kraft, ja? Auch in eurem persönlichen Umfeld, in der Gemeinde, und Freimütigkeit, auch über solche Dinge zu reden. Wie gesagt, man muss hier keine Detaildiskussionen führen, aber zumindest mal die grobe Richtung vorgeben. Und immer auch ganz klare, in ganz klarem Bewusstsein, dass das, was von Regierungsseite aus kommt, mit Sicherheit nicht zu unserem Besten ist. Das müssen die Deutschen einfach jetzt mal lernen. Ja? Ich weiß nicht, wer es mir gelernt hat, ich habe es nicht mehr so gedacht. Ja? Ja, also meine Eltern haben das mir auch nicht so beigebracht. Ich habe es halt so empfunden, aber heutzutage ist es so offensichtlich, dass man das einfach mal lernen muss. Und da muss man mit den Leuten mal Klartext reden. Ja. Und wenn sie es nicht hören wollen, dann gehen wir weiter zum nächsten. Ja. Das müssen wir machen, ja, wollen uns da nicht aufhalten lassen. Und ich bin sicher, dass Gott auch, wenn man in diese Richtung aktiv wird, das unterstützt, ja, dass man die, dass man den Segen Gottes auch hat, weil unsere Absicht, die dahinter steht, ist ja nichts anderes, wie Menschen zu Jesus Christus zu bringen. Das ist unser Ziel. Ja, und wir dürfen dankbar sein selber, dass wir diesen Weg gefunden haben, dass der Herr Jesus uns gefunden hat. Und das wollen wir auch anderen weitergeben. Ja, das ist doch unsere Aufgabe. Ja. Und dafür wünsche ich allen viel Kraft. Amen. Ich möchte noch beten mit uns. Allmächtiger Gott, Vater im Himmel, wir loben und preisen dich, Herr. Wir danken dir, Herr, dass du uns Erkenntnisse gibst aus deinem Wort. Wir danken dir, Herr, dass du von Anbeginn der Welt an gewusst hast, wie alles kommen wird, Herr, und dass du auch jeden Einzelnen, ja, den du zu dir gezogen hast, Herr, ja, bewahren möchtest, Herr, dass du, ja, uns durch deine Liebe, ja, und die du uns bewiesen hast durch deinen Sohn, dass er dieses allgewaltige Opfer gebracht hat, Herr, um uns, ja, unsere Sünden zu vergeben und uns in dein Reich hineinzubringen in Ewigkeit, Herr. Ja, dass du das uns hast zukommen lassen, Herr. Diese wunderbare Liebe, Herr, für das wollen wir dir danken von ganzem Herzen. Amen. Amen.